Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Tier 2, Reflexe. Als nachhaltig wird heute viel bezeichnet, von der Diät bis zur Kapitalrendite. Und in der Schweiz weihte man kurz vor dem Kopenhagener Klimagipfel die nachhaltigste Autobahn aller Zeiten ein. Tatsächlich aber ist Nachhaltigkeit ein Begriff, der tief in unserer Kultur wurzelt und in Krisenzeiten eine klärende Kraft entfalten kann. Der Publizist Ulrich Grober erzählt in der folgenden Sendung die Geschichte der Nachhaltigkeit und entwickelt die Aktualität der darin enthaltenen Ideen. Felix Schneider hat den Autor getroffen.
Ulrich Grober, herzlich willkommen zu dem Gespräch in Reflexe hier in der Zeche Zollverein in Essen. Deswegen auch der etwas hallige Raum. Wir sitzen in einem Büro dieses Industriemonuments, Monuments des fossilen Zeitalters.
Ja.
Sie haben sich mit der Kulturgeschichte eines Begriffs befasst, nämlich mit der Kulturgeschichte des Begriffs Nachhaltigkeit. Was gewinnen wir denn eigentlich, wenn wir die Begriffsgeschichte von zentralen Begriffen der Ökologie uns zu Gemüte führen?
Wir gewinnen eine neue Souveränität im Umgang mit diesen Begriffen. Und das scheint mir im Moment wirklich wichtig zu werden. Wir treten sozusagen einen Schritt zurück, lösen uns aus der Fixierung, die ja durch diese inflationäre Verwendung dieses Wortes gegeben ist. Wir machen uns sozusagen unabhängig von der alltäglichen Verwendung in der Sprache der Politik, in der Sprache der Medien, im Feuerwerk der Reklamesprache. Und wenn wir mal eintauchen in die Vergangenheit dieses Wortes, dieses Begriffs, dann können wir entdecken, wie das aufgeladen gewesen ist von den Generationen vor uns. Und ich glaube, das ist eine faszinierende Zeitreise, die wir auch anhand dieses Begriffs machen können.
Wir gewinnen Distanz zur Gegenwart, sagen Sie, und wir erfahren, dass dieser Begriff aufgeladen ist und laden uns zu einer Zeitreise ein. Also Sie gehen schon davon aus, dass alte Inhalte in diesem Begriff weiterwirken.
Ja, es gibt eine Definition, die schon sehr alt ist, 200 Jahre alt nämlich. Die stammt aus einem der frühen Wörterbücher der deutschen Sprache, nämlich von Joachim Heinrich Campe, der Zeitgenosse Goethes, Lehrer Humboldts übrigens. Und der hat in seinem Wörterbuch Nachhalt, wie er damals schrieb, definiert als das, woran wir uns halten können, wenn alles andere nicht mehr hält. Und hier taucht Nachhaltigkeit vor 200 Jahren als Gegenbegriff zu Kollaps auf. Und das hat mich zum Beispiel bei den Recherchen, die ich angestellt habe für dieses Buch, fasziniert. Ja? Ein brandaktuelles Problem, vor dem wir stehen. Wir sprechen in allen möglichen Zusammenhängen vom Kollaps. Ja, vom Kollaps der Ökosysteme, vom Kollaps des Finanzsystems, vom Kollaps der Gemeinwesen. Ja. Und hier wird Nachhaltigkeit schlicht und einfach dem entgegengesetzt. Das sind die Strukturen, die wir brauchen, um eben, ja, überleben zu können. Hier wird Nachhaltigkeit zu einer Überlebensstrategie und nicht irgendwie zum Sahnehäubchen auf dem Kuchen der Überflussgesellschaft.
Ist das auch der Grund, warum Sie ausgerechnet diesen Begriff ausgewählt haben? Es gibt ja andere Begriffe im Bereich Ökologie, deren Begriffsgeschichte man auch hätte rekonstruieren können. Oder warum haben Sie gerade diesen Begriff genommen, Nachhaltigkeit?
Also ich glaube, es bündelt sich in diesem Begriff tatsächlich das, was wir an Zukunftsvisionen, an Lösungsansätzen entwickeln. Es ist ein Schlüsselwort, aber wir gehen mit diesem Schlüsselwort sehr leichtfertig um. Es ist in dieses Feuerwerk der Reklamesprache reingeraten. Eben, wie es schon gesagt, diese nachhaltigste Autobahn aller Zeiten. Ich habe ein Haarshampoo bei mir im Bad stehen. Da wird also die Verheißung vermittelt der nachhaltigen Befreiung der Kopfhaut von Schuppen. Ja. Hier hat seit Jahren schon ein Verwirrspiel eingesetzt, das gefährlich ist. Wir können dann, wenn wir dieses Spiel nicht durchschauen, nicht mehr zwischen nachhaltig und pseudo-nachhaltig und nicht nachhaltig unterscheiden. Und das sollten wir tunlichst uns aneignen, diese Fähigkeit, um wirklich mit diesen Zukunftslösungen sorgfältig und verantwortlich umzugehen.
Bleiben wir doch noch einen kleinen Moment bei der aktuellen Verwendung dieses Wortes. Sie haben von Verwirrspiel gesprochen und haben gesagt, es ist eine gewisse Nachlässigkeit. Ist das nur eine Nachlässigkeit oder könnte man sagen, dass dahinter auch Interessen stecken?
Problematisch wird diese Doppeldeutigkeit in der Verwendung, wenn man diese Ebenen verwischt. Das Wort selbst hat in der deutschen Sprache ein Doppelleben schon immer geführt. Nämlich einmal ist es ein Wort der Allgemeinsprache und da bedeutet es nichts anderes im Wesentlichen als dauerhaft. Gleichzeitig ist es ein Begriff geworden, der mit ökologischen und ethischen Inhalten gefüllt worden ist, aufgeladen worden ist. Problematisch wird das Ganze, wenn diese Ebenen verwischt werden. Also zwischen der allgemeinsprachlichen Verwendung und der begrifflichen Verwendung. Wenn man bei dieser Ebene dauerhaft spricht, aber so tut, als ob man diese begrifflichen Aufladungen mit kommuniziert.
Dann lass uns doch jetzt einmal bei der begrifflichen Verwendung bleiben und mal versuchen, die verschiedenen Schichten dieses Begriffes zu analysieren. Sie fangen ja ganz früh an, Sie fangen ja schon im Mittelalter an. Warum eigentlich? Der Begriff ist ja nicht so alt, oder? Der kommt nicht aus dem Mittelalter. Warum das Mittelalter?
Nein, aber es gibt Urtexte, und zwar in der Theologie des Mittelalters. Wir sprechen ja, wenn wir Nachhaltigkeit erklären wollen, auch heute von der Bewahrung der Schöpfung. Und genau diese Ebene ist im Mittelalter mit einem ausgefeilten theologischen, auch begrifflichen Gebäude versehen worden. Man sprach damals von der Providentia-Lehre, Vorsehung, sagt man im Deutschen übersetzt. Aber es ging tatsächlich um die Bewahrung der Schöpfung. Nur war in diesem Denkgebäude die Bewahrung der Schöpfung nicht die Aufgabe des Menschen, sondern Gottes selbst. Ja, das war seine Verheißung. Er hat die Welt nicht nur geschaffen, sondern er hat versprochen, seine Schöpfung zu bewahren. Und der Mensch spielte in diesem Gedankengebäude nur eine ganz untergeordnete Rolle. In diesem Gebäude gab es solche Begrifflichkeiten wie Conservatio, Bewahrung. Dann im Englischen Conservation, im Französischen Conservation. Ja? Und das war ein Zentralbegriff dieser Providentia-Theologie, die Bewahrung der Schöpfung durch die Gubernatio Gottes. Und dieses Denken, diesen Glauben, findet man in solchen Texten wie dem Sonnengesang von Franziskus von Assisi zum Beispiel, der ja eigentlich ein kosmisches Weltbild entwirft, der eben wirklich von dem Allerhöchsten, natürlich in seinem Verständnis von Gott ausgeht, aber dann über die Sonne, die Gestirne, den Blick lenkt auf die Erde und die Natur, die Biosphäre, wie wir heute sagen. Und das Faszinierende ist einmal, dass er sozusagen eine geschwisterliche Beziehung des Menschen mit den Phänomenen von Kosmos und Natur uns nahelegt und zum anderen tatsächlich diesen Begriff Sustentamento, also was heute als Sustainability im Englischen Nachhaltigkeit ausdrückt, diesen Begriff schon verwendet als das, was ja uns trägt,
die Schöpfung. Da habe ich gestaunt, dass dieser Begriff wirklich schon vorkommt in diesem Sonnengesang von Franz von Assisi. In welchem Zusammenhang kommt er denn vor?
Die Elemente, die er beschreibt, den Wind, das Wasser, die Biosphäre, ist das, was der Schöpfung und den Grundlagen des menschlichen Lebens Sustentamento, Halt gibt. Also auch hier eine Verwendung, die dem Nachhaltigkeitsbegriff sehr nahe kommt.
Ne? Und halt zum Festhalten, ja. Gegen den Kollaps.
Ja.
Das Lob der Schöpfung, das der selige Franziskus zu Lob und Ehre Gottes dichtete, als er krank bei St. Damianus lag. Gelobt seist du, mein Herr, mit all deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn Bruder Sonne. Er ist der Tag, und du spendest uns das Licht durch ihn. Und schön ist er und strahlend in großem Glanz, dein Sinnbild, o Höchster. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie gebildet, hell, leuchtend und kostbar und schön. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken und heiteren Himmel und jegliches Wetter, durch das du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst. Per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser. Gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer, durch das du die Nacht erleuchtest. Und schön ist es und liebenswürdig und kraftvoll und stark. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns ernährt und lenkt und trägt, la quale ne sustenta et governa, und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter.
So viel zu dem, was Sie Urtexte genannt haben. Ulrich Grober hier in Reflexe über die Begriffsgeschichte des Wortes Nachhaltigkeit. Ja, Ulrich Grober, nun glaubt heute aber kein Mensch mehr an die Providentia-Lehre. Das ist zwar in den Begriff eingegangen, aber das muss ja irgendwann mal verschwunden sein und aus dem Begriff auch wieder rausgenommen worden sein.
Ja, die Zeit geriet aus den Fugen, ja, sagt Shakespeare um 1600. Und das war der Punkt in der Kulturgeschichte, wo auch diese Providentia-Lehre zusammengebrochen ist. Aber die Aufgabe, nämlich die Schöpfung zu bewahren, blieb ja. Und die Frühaufklärung hat sich um die Conservatio sui, also um die Bewahrung, die Selbsterhaltung gekümmert. Das war ein Schlüsselwort der Frühaufklärung. Und in diesem Zusammenhang ist aus den Trümmern des begrifflichen Gerüsts dieser theologischen Lehre, und das ist meine Entdeckung vielleicht sogar, das Gerüst des Nachhaltigkeitsdiskurses erstanden.
Das heißt, der Mensch muss jetzt sozusagen die Aufgabe übernehmen, die früher der liebe Gott hatte.
Ja, genau das war das Gefühl, was diese Denker der Frühaufklärung von Descartes bis Spinoza und Leibniz, glaube ich, beflügelt hat und bewegt hat und beunruhigt hat auch. Diese existenzielle Krise des Denkens hat eben dieses neue Denken hervorgerufen. Im Schoß der alten Gesellschaft ist das Denken der neuen Gesellschaft hervorgegangen.
Sie haben ja eine eindeutige Sympathie für den Spinoza. Warum eigentlich? Der ist Ihnen näher als Descartes oder so.
Spinoza hat das, was wir heute Respekt vor der Natur nennen, auf eine eigentlich ungeheure Weise artikuliert. Er war ja Schüler und auch Anhänger von Descartes, der ja die Natur eigentlich sehr stark abgewertet hat. Er wollte den Menschen aus dieser Not heraus zum Herrn und Meister der Natur machen und eben die Natur als etwas Beherrschbares und zu Beherrschendes darstellen. Und da hat Spinoza einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Er hat ja die Natur und Gott, das Göttliche, gleichgesetzt. Und das ist natürlich eine ungeheure Aufwertung dieser Natur. Und ich glaube, diesen tiefen Respekt vor der Natur, das ist das, was wir heute wieder gewinnen müssen, um zu einem wirklich tragfähigen Begriff von Nachhaltigkeit zu kommen.
Also er ist eigentlich noch viel näher bei diesem Providentia-Denken, obwohl rational und aufgeklärt.
Insofern ja, er hat die Natur als etwas Unverfügbares noch gesehen, indem er es als göttlich charakterisiert hat, während Descartes eben alle Kräfte darauf gelenkt hat, die Natur verfügbar zu machen, beherrschbar zu machen.
Nun habe ich Ihrem Buch entnommen, dass der Begriff selbst aus der Forstwirtschaft stammt. Wieso denn das? Wieso kommt die Forstwirtschaft ausgerechnet, die Forstwirtschaft dazu, den Begriff der Nachhaltigkeit zu prägen?
Der Begriff ist ein Kind der Krise, immer, in jedem Stadium seiner Entwicklung. Und um 1700 gab es eine tief tiefgreifende Krise des Ökosystems Wald. Man befürchtete und prognostizierte eine baldige Entwaldung unserer europäischen, mitteleuropäischen Gebiete. Und das war ein Gespenst, das umging in ganz Europa. Das wäre wirklich ein Zusammenbruch der Ökonomie auch gewesen, weil das Holz war nicht nur Baumaterial, sondern auch Energiequelle. Also man hat mit Holz geheizt, man hat die Schmelzöfen in den Bergbauregionen betrieben. Holz war die elementare Form der Energie. Und die Entwaldung der Bergbauregionen und besonders eben in den deutschen Regionen, Erzgebirge, Harz, war sehr weit vorangeschritten. Und genau in diesen Zentren der Wirtschaft hat man sich sehr früh schon Gedanken gemacht, wie können wir diese Ressource so einteilen, dass sie eben über die Generationen weiter reichen wird. Man sprach sogar von Ewigkeit. Ja. Man wollte den ewigen Wald haben. Und da hat dann der Begriff Nachhaltigkeit seine Wurzeln.
War das ein Naturschutzprojekt?
Nein, es ging den Generationen von Nachhaltigkeitsdenkern natürlich nicht um Naturschutz, sondern um eine planmäßige Einteilung der Wälder, so dass sie eben für spätere Nutzung noch zur Verfügung
stehen. Der Akzent lag also auf der Nutzung, nicht auf dem Schutz des Waldes.
Ja, sie haben dem Raubbau an den Wäldern dieses Konzept entgegengestellt und diesem Begriff entgegengestellt der nachhaltenden oder nachhaltigen Nutzung. Und das hieß, sie haben die Wälder eingeteilt in geometrisch vermessene Parzellen und haben diese räumliche Ordnung mit einer zeitlichen Ordnung der Nutzung kompatibel gemacht. Also sie wussten genau, welches Stück Wald in 100 Jahren sozusagen fällig war für die Nutzung. Und dann, zu diesem Zeitpunkt, war dann das Stück, was sie im nächsten Jahr genutzt haben, schon wieder so weit, dass man es nutzen konnte.
Ja,
das
war
eine streng rationale, sogar mathematisch ausgeklügelte Form der Waldnutzung.
Ja, Sie erklären das in Ihrem Buch ja sehr schön. Also man hat eine bestimmte Waldfläche und man weiß, die Bäume, sagen wir mal, wachsen in 25 Jahren. Wenn man dieses Stück jetzt in 25 Parzellen einteilt, dann kann man jedes Jahr eine Parzelle abroden. In 25 Jahren ist die erste dann wieder nachgewachsen. Das ist jetzt näher bei Descartes, um aufzugreifen, was Sie vorher gesagt haben, als bei Spinoza. Das heißt, nachhaltig ist da eigentlich nicht der Naturschutz, sondern die Nutzung.
Ja, und das ist auch die Tücke dieses Ansatzes. Ja. Aus dem Mosaik des Waldes, des frei wachsenden, gewachsenen Waldes, wurde das Schachbrett des Forstes. Man hat also tatsächlich, um Nachhaltigkeit zu etablieren, in gewisser Weise die Natur vergewaltigt. Man hat Monokulturen geschaffen, man hat den Wald in Altersklassen eingeteilt und man hat
den Schädling entdeckt.
Den Pflanzen, die zu dem Ökosystem Wald und Tiere dazugehörten, auch sogar ausgerottet, ne, unter dem Gesichtspunkt Schädlingsbekämpfung. Also alles das, was diese Nutzung in Frage stellte, hat man aus dem Wald entfernt. Und das war in gewisser Weise ein Irrtum, ein Irrweg, ja, weil Monokulturen sind nie nachhaltig. Man hat es früh geahnt, aber dann sehr spät ernst genommen.
Also sind auch selbst unter dem eingeschränkt ökonomischen Aspekt nicht wirklich nachhaltig.
Ja.
Nun sprechen Sie vom grünen Denken der Weimarer Klassik.
Hm.
Waren das irgendwie frühe Grüne, oder?
Also Weimar war ein Musenhof, natürlich, aber es war auch ein Think Tank von europäischer Ausstrahlung. Man hat sich intensiv mit ökologischen Fragen beschäftigt. Man hat Spinoza wiederentdeckt, man hat Linné gelesen, den schwedischen Naturforscher, man hat Rousseau, den Schweizer, intensiv gelesen. Und ich glaube, man hat geahnt, dass dieses Nachhaltigkeitsdenken der deutschen Fürstenhöfe an seine Grenzen stieß und dass es unterfüttert werden musste mit diesem grünen ökologischen Gedankengut. dass ohne diese ökologische Dimension Nachhaltigkeit nicht funktioniert.
Also was Sie jetzt als Denken der Fürstenhöfe bezeichnen, das wäre diese Nutzung, die auf Ertrag gerichtet ist, ja, die Sie vorher beschrieben haben. Und das Ökologische wäre jetzt ein Stück Spinoza, wir müssen, die Natur hat ein Eigenrecht zu existieren. Ja. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, und das ist, glaube ich, diese Verknüpfung von diesem ökonomischen Denken der fürstlichen Kammern, Goethe war ja Kammerpräsident in Weimar, mit dem ökologischen Denken, was da rezipiert worden ist. Das ist eine Errungenschaft der Weimarer Zeit und gleichzeitig die Verknüpfung von Ökologie und Humanitätsphilosophie. Ja,
das müssen Sie erklären, wieso das?
Ja, alle Menschen werden Brüder, Schillers Ode an die Freude. Und eben dieses Denken über Kosmos und Natur.
Aber wo ist in der Ode an die Freude, wo ist denn der Kosmos, die Natur?
Wollust war dem Wurm gegeben. Ja? Also diese Kette des Lebendigen, was den Menschen einbezieht in das große Ganze der Natur. Ja? Das ist in dieser Ode an die Freude angelegt. Und gleichzeitig eben alle Menschen werden Brüder. Diese Ebene der zwischenmenschlichen Symbiosen eigentlich. Ja? Das ist, glaube ich, das Programm der Weimarer Klassik.
An die Freude. Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was der Moderschwert geteilt, Bettler werden Fürstenbrüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Seid umschlungen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein, ja, wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund. Und wer's nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund. Was den großen Ring bewohnet, huldige der Sympathie, zu den Sternen leitet sie, wo der Unbekannte thronet. Freude trinken alle Wesen an den Brüsten der Natur, alle Guten, alle Bösen folgen ihrer Rosenspur. Küsse gab sie uns und Reben, einen Freund, geprüft im Tod. Wollust ward dem Wurm gegeben, und der Cherub steht vor Gott. Ihr stürzt nieder, Millionen? Ahntest du den Schöpfer, Welt? Such ihn überm Sternenzelt. Über Sternen muss er wohnen. Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur. Freude. Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr. Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament, Sphären rollt sie in den Räumen, die des Sehers Rohr nicht kennt.
Kann man sagen, dass dieses Programm darin besteht, dass wirkliche Humanität nur möglich ist, wenn auch eine Art Verbrüderung mit der Natur oder ein Einssein mit der Natur erreicht wird?
Ja, ich glaube ja. Diese Symbiose ist dort an vielen Stellen angelegt und in dem modernen Nachhaltigkeitsbegriff, ja, der ja ökologische Fragen mit ökonomischen und sozialethischen Fragen verknüpft. Ne? Glaube ich, müssen wir genau diese Verknüpfung wieder realisieren.
Ist das nicht der Grundkonflikt dann des 20. Jahrhunderts, also die Verknüpfung von ökologischen und ökonomischen Fragen, von Entwicklung und Ökologie? An Sie, Ulrich Grober, die Frage, wie hat sich dieser Nachhaltigkeitsbegriff im 20. Jahrhundert entwickelt?
Es gab einen Neustart dieses Konzepts und dieses Denkens, in dem Moment, als wir uns wiederum einer tiefen Krise bewusst wurden, einer ökologischen Krise, der Übernutzung der Ökosysteme des Planeten jetzt und einer tiefgreifenden Krise der Gerechtigkeit, in erster Linie der Gerechtigkeit zwischen dem Norden und dem Süden des Planeten. In dem Moment hatten wir ein Bild vor Augen, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, was uns gleichzeitig fasziniert hat, nämlich das Bild des blauen Planeten.
Ja, das ist ja das Bild, mit dem Sie Ihr Buch anfangen und mit dem Sie Ihr Buch auch schließen.
Ja, und wir haben die Einzigartigkeit unseres Planeten in der schwarzen Leere des Weltraums gesehen. Wir haben die Schönheit des Planeten gesehen und wir haben seine Zerbrechlichkeit wahrnehmen können. Und dieses Bewusstsein für die Zerbrechlichkeit hat uns wiederum zu dem Konzept der Nachhaltigkeit geführt. Was müssen wir tun, um dieses Zerbrechen aufzuhalten, beziehungsweise ein Gleichgewicht, eine neue Balance zu finden, die auf Dauer uns trägt? Und in dem Moment haben Suchbewegungen auf der ganzen Welt angefangen, eben Nachhaltigkeit neu zu denken, erweitert zu denken, umfassend zu denken. Und das hat dann in den 80er Jahren Brundtland-Report der UNO dazu geführt, tatsächlich auf UNO-Ebene eben dieses Konzept zum Leitbild für das 21. Jahrhundert zu machen.
In der Mitte des 20. Jahrhunderts sahen wir zum ersten Mal unseren Planeten aus dem Weltall. Eine kleine, zerbrechliche Kugel, die nicht von menschlichen Aktivitäten und Bauwerken dominiert ist, sondern von einem Muster aus Wolken, Ozeanen, grüner Vegetation und Böden. Die Unfähigkeit der Menschheit, ihr Verhalten diesem Muster anzupassen, verändert die planetarischen Systeme fundamental. Viele dieser Veränderungen sind begleitet von lebensbedrohlichen Gefahren. Diese neue Realität, der wir nicht entfliehen können, müssen wir erkennen und steuern.
So lautet der Anfang eines Berichts der UN-Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, besser bekannt unter dem Namen Brundtland-Kommission oder Brundtland-Bericht. Inwiefern ist dieser Brundtland-Bericht ein Fortschritt?
Er verknüpft wieder neu diese Dimension von Bewahrung der Schöpfung mit dem Konzept der Humanität, und zwar der Gerechtigkeit zwischen Nord und Süd.
Dafür hat der Brundtland-Bericht ja auch den Begriff der nachhaltigen Entwicklung. Wie kommt nachhaltig und Entwicklung zusammen?
Es geht zum einen um die Reduzierung unseres Eingriffs in die Natur. Wir müssen unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren. Aber gleichzeitig darf diese Art von Reduktion nicht zum Absturz in die Verelendung, in das Hässliche, in das Chaos führen. Wir müssen festhalten, glaube ich, an dem Konzept der Lebensqualität, was auch die Brundtland-Kommission schon damals formuliert hat. Und Lebensqualität heißt, eben die immateriellen Seiten des Wohlstandes zu entwickeln. Man darf nicht Entwicklung und Wachstum oder Entwicklung und industrielle Erschließung verwechseln.
Also wendet sich gegen dieses Konzept von der nachholenden Entwicklung, ja, auf die im Süden alles so machen müssen, wie wir im Norden und ebenfalls die Welt ruinieren.
Ja, Entwicklung in diesem Sinne heißt tatsächlich den Fokus richten auf eine für alle zugängliche Lebensqualität. Und das scheint mir eine Kopplung zu sein, die auch das Konzept der Nachhaltigkeit attraktiv macht.
Wenn ich Ihnen zum Schluss eine schwierige Frage stellen darf, was wäre Ihre beste Definition des Begriffs Nachhaltigkeit für heute?
Unser Augenmerk darauf zu richten, dass wir die Strukturen, die ökologisch, ökonomisch und sozial tragfähig sind, entwickeln. Es gibt diese wunderbare Metapher von der Perle, die in der grauen, harten Schale der Muschel heranwächst. Und ich glaube, wenn wir dieses Bild vor Augen haben und tatsächlich unser Augenmerk richten auf das Wachstum dieser schimmernden Perle und auch unsere Kräfte dafür investieren und mobilisieren, dann haben wir tatsächlich immer noch die Chance auf eine fantastische neue Zivilisation.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.